Herzlich willkommen bei Let's Talk About Cancer. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Karin Abel. Ich hatte die liebe Dagmar zu Gast. Sie erzählt ihre Geschichte, die 2009 begann und trotz vieler Rückschläge einfach nur Mut macht. Wie heißt es so schön? Es kommt immer anders, als man denkt. Begonnen hat alles wie so oft harmlos mit Rückenschmerzen und endete nach geraumer Zeit mit der Diagnose Multiples Myelom. Eine Geschichte, die mal wieder zeigt, dass es wichtig ist, an sich zu glauben, nicht aufzugeben und seinen eigenen Weg zu gehen. Es geht um Selbsthilfegruppe, Freundschaften, Arzt-Patienten-Kommunikation, Dankbarkeit, Familie. Mal wieder ein tiefgehendes, authentisches Gespräch. Ich wünsche dir viel Inspiration beim Zuhören. Herzlich willkommen bei Let's Talk About Cancer. Ich habe heute einen neuen Gast, die liebe Dagmar, die mich angeschrieben hat. Darüber freue ich mich sehr, weil du deine Geschichte erzählen möchtest, die, glaube ich, auch nicht so schön ist, was du mir kurz in der E-Mail geschrieben hast. Aber bitte erzähl es einfach mit deinen Worten.
Hallo, liebe Karin, danke für die Einladung. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass ich einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, was leider das traurige Thema Krebs ist. Vielleicht um Aufklärung, vielleicht auch um ein bisschen Motivation. Ich fange jetzt mal an. 2009 ist mein Mann im März an sehr starken Rückenschmerzen erkrankt. Er hatte wirklich immer wieder Rückenschmerzen, ging von Arzt zu Arzt hier im Gebiet Bayern. Und wir haben also auch wirklich sämtliche Ärzte durch, vom Orthopäden bis zum Heilpraktiker bis zum, ich weiß nicht, was wir alles gemacht haben, sind dann im Juli, also es wurde nicht besser, er hat teilweise im Auto geschlafen, er konnte sich nicht mehr waagerecht legen, sind dann im Juli, wollten wir für 3 Wochen nach Amerika fliegen mit unseren Kindern, die damals 15 und 16 Jahre alt waren. Und die haben beide sehr hochklassig Fußball gespielt und wir hatten dadurch zu einem Arzt auch sehr, sehr gute Connections. Und dann hat der beim Spiel mal gesagt, komm in meine Praxis, ich untersuche dich. Und der hat aber auch nichts gefunden, hat ihm aber den Tipp gegeben, lass doch mal die Tumormarker testen, wo wir natürlich dann schon in Panik verfallen sind. Er ist dann zum normalen Hausarzt gegangen und hat da die Blut untersuchen lassen, wurde aber nichts gefunden. Dann sind wir ganz beruhigt in Urlaub gefahren. Und mir ist dann nur aufgefallen im Urlaub, er ist permanent gestolpert. Also bei, egal, gerader Weg, egal was war, er ist immer gestolpert. Dann kamen wir zurück, dann wurden die Rückenschmerzen immer schlimmer. Er war im CT, er war, also MRT, egal was, es wurde nichts gefunden. Dann ging er wieder zu einem anderen Orthopäden, der hat ihn dann immer gespritzt, sodass er halt den Tag im Büro überstehen kann. Und es war dann der 2. November in der Früh, Montag, ich werde das nie vergessen, wo er dann zu mir gesagt hat, also er fährt jetzt ins Büro, aber fährt nochmal beim Arzt vorbei und lässt sich eine Spritze geben, sonst überlebt er es nicht. Und er ist zum Arzt gegangen und dann hat der Arzt zu ihm gesagt, also guter Mann, also mit diesen Spritzen, die Sie jetzt von mir kriegen, müssten andere Leute schon wieder über Hürden springen können. Er gibt ihm jetzt keine mehr, jetzt ist Schluss, er muss jetzt ins Krankenhaus. Mhm. Er ist damals ins Krankenhaus gefahren, die halt orthopädisch sehr gut war. Und dann habe ich mir gedacht, naja, Gott sei Dank, jetzt wird ihm endlich geholfen. Vielleicht ist es ja ein Bandscheibenvorfall oder irgendwas anderes. Und mein Sohn hat ihm dann damals, weil er in der Nähe von der Klinik Training hatte, noch seine Sachen vorbeigebracht. Ich bin da gar nicht hingefahren, weil ich mir gedacht habe, naja, jetzt machen sie ja eh verschiedene Tests. Jetzt warten wir mal ab. Und am Nachmittag, am Tag drauf, am Nachmittag, haben wir dann miteinander telefoniert. Und ich habe dann zu ihm gesagt, ich komme jetzt dann nachmittags, wenn ich das eine Kind wieder zum Fußball gefahren habe. Und dann hat er gesagt, ja, jetzt wart mal ab. Ich weiß jetzt schon, dass irgendwas nicht stimmt mit meinem Eiweiß im Urin. Und irgendwas hat er mir um die Ohren geworfen mit Plasmazytom und hin und her. Und ich saß vor dem Computer und habe das natürlich leider den Fehler gemacht, habe das sofort gegoogelt.
Oh, ja.
Ja, und dann kam es aufgeleuchtet in 1000 verschiedenen Farben: multiples Myelom, Knochenmarkkrebs, unheilbar, Lebenserwartung 5 Jahre, wenn nicht sogar gleich sicherer Tod oder was weiß ich, ne? Und war natürlich, ich habe dann das Zittern angefangen, habe dann zu meinem Kind nichts gesagt, habe ihn schnell ins Training gefahren, habe meinen Mann angerufen und habe ich gesagt, was hast du? Und er dann so, sag ich zu ihm, du hast ja Krebs. Und es war natürlich ein Riesenfehler am Telefon, die Klinik war weiter weg. Ne? Ja, jetzt komm erst mal rein. Und dann habe ich natürlich schon geheult und dann hat er mir die Ärztin am Telefon gegeben, weil die bei ihm gerade im Zimmer war. Und dann sage ich zu der Ärztin, ja, mein Mann hat ja Krebs. Ja, hat er. Und dann habe ich gesagt, ja, wie, was? Bitte sagen Sie mir. Ja, nee, da muss ich nicht mehr dazu sagen. Kommen Sie in die Klinik, dann erfahren Sie schon mehr. Und dann habe ich mich natürlich ins Auto gesetzt und bin in die Klinik gefahren. Und mit mir hat natürlich keiner gesprochen, mit ihm auch nicht. Es hat dann nur geheißen, wir müssen, und das war unser ganz, ganz großes Glück, der Professor für diese Krankheit war ganz in der Nähe und ich muss wirklich sagen, das ist der liebe Gott für diese Krankheit. Also der, wenn sich einer auskennt, dann der. Und es hieß dann, er muss also in 2 Tagen dorthin gebracht werden und ich kann ihn entweder selber hinfahren oder er wird gebracht. Und ich habe dann zu ihr gesagt, ja, ist denn das schon sicher? Ich meine, wir haben die Tumormarke testen lassen, wir haben dieses gemacht, wir haben jenes gemacht. Ja, diesen Krebs findet man eigentlich nur durch das Eiweiß im Urin. Und das wäre jetzt so. Und naja, also mehr Gespräch gab es nicht, wie das halt bei den lieben Ärzten immer so ist. Dann sind wir 2 Tage später in diese Klinik gefahren. Und an der Rezeption habe ich dann eine Mutter getroffen von einer Freundin meines Sohnes. Die hat mich angeguckt und hat nur gesagt, was machst denn du hier? Weil ich wirklich so ausgesehen hätte, also wenn ich eingeliefert werden hätte müssen, weil mich hat es so, ich weiß auch nicht, also das gerade auch als Betroffene, ich weiß nicht, bei mir ist mein Leben an mir vorbeigezogen oder sein Leben und das war es jetzt. Und er war 44 und das Schlimme, oder das hat man auch viel im Internet gelesen, dass dieser Krebs erst ab 65 bis 70 Jahren auftaucht, teilweise noch älter. Und wenn man natürlich, hat dann der Professor auch zu mir gesagt, wenn Sie mit 75 die Diagnose kriegen und Sie haben dann noch 5 Jahre, dann ist es natürlich, ne, diese Statistik. Ja? Aber ich soll halt bitte aufhören, im Internet zu lesen. Und was ich dann auch getan habe, was ich auch wirklich jedem raten würde, weil es kommt immer anders, wie man denkt, und jeder Körper ist anders, jeder Mensch ist anders. Und naja, wir
Das
haben, ja.
ist auch meine Erfahrung, ja.
Ja.
Das ist ganz klar, ja. Und das ist auch so typisch. Ich meine, wir Frauen sind einfach emotionaler, gell? Und als
Ja.
Angehörige ist man genauso betroffen und auch schwer. Das wird ja immer unterschätzt.
Das wird total unterschätzt, muss ich auch wirklich sagen. Und mein Mann stand neben mir, klar, der hatte unheimliche Rückenschmerzen. Und aber trotzdem stand er neben mir wie das blühende Leben und ich wie so ein Häufchen Elend, dass die wirklich zu mir gesagt haben, gute Frau, was haben Sie denn? Ne? Habe ich gesagt, ja, ich gar nichts. Ich wollte meinen Mann bringen. Ne? Auf jeden Fall hat er natürlich da dann also multiples Myelom ist Knochenmarkkrebs, verwechseln sehr viele mit Leukämie, ist es aber nicht. Es wurde dann eine Stammzellentransplantation gemacht, weil bei dieser Krankheit nimmt man seine eigenen Stammzellen, keine fremden. Man kann Fremde nehmen, ist aber dann so, also wir haben die Erfahrung jetzt gemacht seit 14 Jahren, wo wir in dem Thema drinstecken. In den seltensten Fällen, klar gibt es da, kann man das Glück haben zu einer hundertprozentigen Remission, aber die wenigsten überleben es, weil der Körper dann nicht nur gegen diese Krankheit ankämpft, sondern eben auch noch gegen diese fremden Stammzellen. Er hat dann eine Hochdosis-Chemo bekommen, wo 3 Wochen in der Isolation lag. Also da durften nur ich und die Kinder rein und auch wirklich nur vermummt und mit Mundschutz und Hand und alles Mögliche. Und in diesen 3 Wochen kommt es halt wirklich darauf an, überlebst du es oder überlebst du es nicht.
Ja.
Und weil der Körper so runtergefahren wird, das ist also kann man sich gar nicht vorstellen. Auf jeden Fall hat er dann zu dieser Tag Null, wenn dann quasi der Körper für ein paar Stunden krebsfrei ist, werden dann die Stammzellen entnommen, weil natürlich ich dann auch als Laie gesagt habe, ja wie, seine eigenen Stammzellen, dann setze ich mir ja den Krebs wieder rein. Ne? Und nein, also zu dieser Stunde an dem Tag X, wo ihm die Stammzellen entnommen werden, ist man krebsfrei. Und so war es dann auch. Und dann braucht man natürlich, wird man wieder aufgebaut in die und dann kommen die Stammzellen wieder in den Körper zurück. Und das Ganze hat 6 Wochen gedauert. Mein Mann hat vielleicht bis auf 2 Tage jeden Tag im Krankenhaus gearbeitet. Er ist Geschäftsführer von einer Firma und ich habe dann immer zum Arzt gesagt, Mensch, das gibt's doch nicht. Und dann hat der Professor mich immer beruhigt, lassen Sie ihn, der braucht es. Nach 14 Tagen hat er gesagt, ich habe Angst, der übernimmt die Klinikleitung jetzt dann. So vom Typ her ist mein Mann, also er hat wirklich versucht, obwohl es ihm in diesen 3 Wochen, wo er in Isolation war, sehr, sehr schlecht ging. Also wirklich sämtliche Nebenwirkungen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also nicht nur vom Erbrechen, sondern teilweise war er zu schwach, den Hörer, wenn ich mit ihm telefoniert habe, den Hörer zu halten. Ne?
Ja,
und dann wurde er entlassen. Und dann hat es geheißen, so, die Menschen haben jetzt, also manche Menschen haben jetzt 5 Jahre eine Ruhe, dann gibt es Leute, die haben 10 Jahre ihre Ruhe. Ne?
Nett.
Ja, das Schlimme, oder was ich sagen will, ist, also hätte man an diesem 2. November nicht diesen Krebs entdeckt und man hätte jetzt nochmal mehr Zeit verbracht oder verbraucht, dann wäre er in den nächsten 4 Wochen gestorben und man hätte nicht gewusst, warum.
Weil Wahnsinn.
Irgendwann kommt dann Organversagen und es ist auch wirklich so, also ich kenne jetzt natürlich viele Menschen, die daran erkrankt sind, dadurch, dass wir auch in so einer Selbsthilfegruppe sind von Multiple Myelom, die bis zu Corona auch einmal im Jahr sich getroffen hat und halt ausgetauscht hat, auch mit verschiedenen Ärzten, gibt es dann immer so ein Symposium, wo man halt dann immer erfährt, was es Neues gibt, weil leider ist bei der Krankheit halt die Forschung oder der, ja wie soll man sagen, das Ganze noch sehr weit im Argen, weil es erkranken jährlich 65.000 Frauen am Brustkrebs und nur 3.000 Leute an diesem Krebs.
Ja.
Also steckt man das Geld, was man hat, natürlich woanders rein und nicht am Multiple Myelom.
Ja.
Natürlich dadurch, dass mein Mann so jung war, ist natürlich auch keiner drauf gekommen, dass es das sein könnte.
Ja, das Problem haben wir ja immer noch, gell, bei dieser ganzen Diagnostik. Also es geht ja fast jedem Krebskranken so. Wobei die Brust, sogar Brustkrebskranken, also kenne ich genügend Geschichten, gerade mit dem Alter. Die Ärzte müssten ja mehr aufgeklärt werden, dass es eigentlich schon egal ist. Also diese blöden Statistiken, Menschen werden immer jünger in jeder Krebsart. Und dann denken sie mal, 65 können wir nichts haben, sie sind viel zu jung. Das ist ja mal der Standardspruch.
Genau.
Ich kenne die Geschichten ja noch heute. Deine Geschichte von 2009 und es hat sich eigentlich im Groben nicht viel verändert. Und das ist doch sehr bedauernswert. Also das ist schlimm.
Ja.
In unserem Gesundheitssystem, wo ja eigentlich Geld ist, ich weiß noch nicht, wo das Geld landet, aber irgendwie nicht da, wo es landen sollte. Weil die Ärzte kriegen die Zeit nicht. Eine Prädiagnostik gibt es bei uns einfach nicht ausführlich.
Nee.
Einfach so, es ist wischiwaschi.
Ja, richtig. Also ich muss auch sagen, also 4 Wochen länger und er wäre tot gewesen und unvorstellbar. Also das kann man, ja.
Und wir haben umso wichtiger ist, dass du die Geschichte erzählst, weil jetzt wird es ja spannend.
Genau. Ja, und es ist auch so, also wir haben da Leute im Krankenhaus kennengelernt. Bei dem einen, der war auch sehr jung, der war sogar unter 40, der war wegen Nierenversagen im Krankenhaus. Also der hatte dann das, was mein Mann quasi in den letzten 4 Wochen noch bekommen hätte und bevor er dann gestorben wäre, wäre eben Nierenversagen gewesen. Und dann hätte jeder gesagt, wieso hat der Nierenversagen und stirbt mit 44, ne?
Ja.
Und der war wegen Nierenversagen im Krankenhaus und hat sein Abendbrot gegessen, hat Brot gegessen und dann ist ihm der Kiefer gebrochen. Weil irgendwo im Körper brechen dir die Knochen. Darum hatte mein Mann so Rückenschmerzen.
Ja, klar.
Und was mir auch aufgefallen ist in der Zeit, er war nie groß, er war knapp 1,80. Aber ich habe mir dann noch gedacht, der wird immer kleiner, so für mich selber. Ne? Habe ich gedacht, das ist jetzt schon los, dass man immer kleiner und dabei sind die Wirbel gebrochen. Das hat diese Schmerzen verursacht. Und dann hat man uns aber dann gesagt, man könnte quasi die Wirbel, die jetzt gebrochen sind, mit Zement auffüllen. Also das ist wirklich so, ne?
Mit Zement. Ja, das machen wir Metastasen auch. Ich habe ja eine Metastase hinten.
Ja, und dann haben wir uns aber dagegen entschieden, weil ich gesagt habe, es gibt was anderes wie eine Größe. Also das ist jetzt völlig unwichtig, wie groß mein Mann ist. Ne? Weil sie natürlich auch keine Langzeitstudie hatten, wenn wir das jetzt machen, wie wirkt sich das in 10 Jahren aus im Körper? Ne? Dann hat uns der Professor damals abgeraten, genauso wie er halt immer ein Gegner war von Fremdstammzellen. Und wir haben einen Arzt kennengelernt, der war selber Internist, der hatte die gleiche Krankheit und der hat sich dann für die fremden Stammzellen entschieden und ist aber leider dann dran verstorben, also kennen wir einige. Was halt anders ist wie bei der Leukämie, also wir sind wirklich froh, dass wir uns für den Weg entschieden haben. Es ist aber dann so gewesen, dass wir sind im Juli 2010, ist mein Mann dann quasi entlassen worden. Und im Januar 2011 fing das Ganze wieder an.
Okay.
War der Krebs wieder zurück. Also mein Mann hat eine sehr, sehr, sehr aggressive Form vom Knochenmarkkrebs, multiples Myelom. Und da habe ich dann meinen Mann zum ersten Mal, es war dann am 4. Januar, musste ich ihn wieder in die Klinik bringen. Wir wussten ja dann, was auf uns zukam. Ne? Und er ist einfach... Ja, ich muss das machen, ich muss da jetzt durch, ich will leben und ich ziehe das jetzt auch durch. Ne? Nur, das hat er so beim ersten Mal gesagt. Und so beim zweiten Mal habe ich halt dann gemerkt, wie wir uns verabschiedet haben. Am Abend, wie ich dann heimgefahren bin, hat er dann mit den Tränen gekämpft, weil er halt gewusst hat, was auf ihn zukommt jetzt. Ne? Und wir haben dann, er musste dann wieder alles durchmachen, wieder 3 Wochen Hochdosis Chemo, Isolation, schauen, ob es überhaupt überlebt, Stammzellen. Und wir haben beim ersten Mal Stammzellenentnahme, haben sie ihm quasi für 4-mal entnommen. Jetzt mussten sie ihm nicht mehr die Stammzellen entnehmen, sondern sie haben halt einen weiteren Beutel verbraucht von diesen Stammzellen. Und jetzt haben wir, glaube ich, noch einen, weil bei dem zweiten Mal haben sie ihm 2 dann gleich wieder zurücktransplantiert. Und es war dann so, dass er das wieder alles durchgemacht hat und dann haben wir mit dem Professor uns zusammengesetzt, also der wirklich für diese Krankheit der liebe Gott ist und ich schwöre auf ihn, der hat dann zu uns gesagt, na, wir wissen jetzt, dass wenn wir nichts weitermachen, also wenn er weiterlebt wie vorher, dann kommt der Krebs wieder zurück in einem halben Jahr und er empfiehlt uns jetzt einfach eine Chemotablette, dass er die täglich nimmt, also jeden Tag eine Chemotablette. Und die hätte jetzt natürlich jetzt nicht so viele Nebenwirkungen wie eine richtige Chemo, aber halt, mein Mann hatte immer sehr dichtes Haar, jetzt hat er halt dünnes, wobei das auch, wie gesagt, alles für uns völlig egal ist. Ne? Und das haben wir dann auch gemacht, dafür haben wir uns dann entschieden. Und das Schlimme an dieser Chemotablette ist, die kostet also 7.400 Euro im Monat. Und es war in Deutschland noch nicht zugelassen.
Naja, das kenne ich auch vom Lungenkrebs. Es ist typisch, ja. Zielgerichtetes Medikament wird es gewesen sein, ja.
Und es war so in Amerika kein Problem, das zu kriegen.
Ja.
Und in Deutschland eigentlich nur als, wenn du wirklich auch dran, also er war ja quasi in Anführungsstrichen momentan in Remission, ja. Und wir mussten das dann gegenüber der Krankenkasse immer so vertreten, dass er quasi immer noch darunter leidet. Oder wie soll man sagen, also dass er halt immer noch erkrankt ist. Ja?
Ja, man muss einen Antrag stellen. Also der kann auch abgeschmettert werden. Das Erlebnis hatte ich. Also genau. Das ist in Ausnahmefällen bezahlt das die Krankenkasse, aber du musst einen Antrag stellen und das ist dann wirklich... Hängt vom Sachbearbeiter ab, würde ich mal sagen, von den Erfahrungen, von denen ich schon gehört habe und die ich selber habe. Das ist immer so. Oder irgendwelche Regularien, die total obstrus sind. Man muss dazu sagen, dass in Amerika, wir haben ja nicht so die Medikamentenzulassung ein bisschen einfacher als in Deutschland. Deutschland dauert das sehr lange.
Genau.
Deswegen, in Notfällen werden ja die Medikamente aus Amerika dann besorgt und können besorgt werden. Manche kaufen die sich sogar privat. Sowas
Ja.
gibt es.
Ja. Ich habe natürlich dann immer wieder gesehen, was es kostet, weil ich ja das Rezept abholen musste. Und dann zu einer anderen Apotheke. Also das hatte, also wir hätten es gar nicht in der normalen Apotheke bekommen, sondern da gibt es eine Spezialapotheke hier im Landkreis, die bestellen das dann immer und da muss man es abholen. Und das haben wir dann jeden Monat gemacht. Und der Arzt hat dann irgendwann mal zu ihm gesagt, nach 10 Jahren, ich wusste gar nicht, weil er gesagt hat, ich stehe eigentlich mit einem Fuß im Gefängnis, der Onkologe, der ihn dann betreut hat nach der Klinik. Weil er dürfte es ihm gar nicht jeden Monat einfach so geben. Dann hat mein Mann sich natürlich bedankt und ja, dann hat er gesagt, ich wusste nicht, dass ich es Ihnen so lange verschreiben musste. Ungefähr, ich habe gedacht, das eine Jahr und dann waren aber schon 10 Jahre um, wo mein Mann weitergelebt hat mit dieser ganzen Geschichte.
Also 10 Jahre dieses Medikament bekommen.
10 Jahre täglich das Medikament bekommen.
Und die Krankenkasse hat es bezahlt, Gott sei Dank.
Ja,
Und
ich hatte natürlich immer das ungute Gefühl, irgendwann schmeißen sie einmal raus und finden irgendeinen Grund, dass sie sagen, sie zahlen es nicht mehr, was sie ja theoretisch eigentlich, weiß ich nicht, dürfen, aber man hat das halt immer irgendwie im Hinterkopf, was machst du dann? Klar, dann verkaufst du dein Haus, weil ist auch egal, weil einfach Leben ist das Wichtigste. Ne?
ja, natürlich. Wir müssen
Und
fast Werbung für die Krankenkasse machen, aber das machen wir natürlich nicht. Ich sage, ich bin abhängig vom Sachbearbeiter, aber jetzt
genau.
ist ein ganz großes Thema, also sowieso, also
Ist
Medikamentenzulassung, ne? Für uns Krebskranke. Und wie gesagt, dann auch gerade die Krebskranken, wie du es selbst gesagt hast, 3000 erkranken. Nur im Jahr, wo ja normalerweise gar nicht so geforscht ist. Unser Glück ist ja Gott sei Dank, dass es alles übergreifender wird, gell? Es geht ja in die Richtung, dass es kein Medikament mehr gibt für Knochenkrebs, Lungenkrebs, Brustkrebs, sondern für die Mutation, weil die sind meistens nicht.
genau. Ja, und wir sind dann zwischenzeitlich irgendwann mal, ich glaube, das war dann 2016, 2017, wieder mit den Kindern nach Amerika in Urlaub geflogen, weil wir haben da selber mal, wie sie klein waren, so 1 und 2 Jahre, haben wir da 3 Jahre drüben gelebt. Darum sind wir solche Amerika-Fans. Waren da im Urlaub und haben so eine Rundreise gemacht und waren in einem wirklich mini kleinen Stadt. Und waren da in einem Hotel untergebracht und ich sitze so heraus und warte auf meine Kinder und neben mir sitzt so eine Frau und dann, wo ich schon gemerkt habe, oh, der geht es nicht gut, keine Haare, Kopftuch auch und dann kam ein Bus und dann stiegen Leute aus, die auch alle sehr erkrankt ausgesehen haben. Habe ich mir gedacht, was ist mit denen? Und dann habe ich die Frau gefragt, habe ich gesagt, was ist hier und so? Und dann haben die zu mir gesagt, ja, also hier ist ein riesengroßes Cancer Center und in Amerika ist es ja so, wenn du an Krebs erkrankst, musst du erstmal $50.000 in die Hand nehmen, dass die dich überhaupt anfangen zu behandeln und das musst du ja alles selber zahlen.
Ach
Und
ja.
darum gehen die ins Krankenhaus, lassen sich die Chemo geben, fahren dann ins Hotel, wo teilweise auch wirklich ihre Angehörigen sind, um sich da halt dann zu erholen von dem Ganzen. Und dann sind wir
Wahnsinn.
ins Gespräch gekommen und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, was sind es hauptsächlich für, ist es gemischter, also Brustkrebs, Lungenkrebs, was ist das alles? Und dann sagt die doch tatsächlich zu mir, nein, hier ist die Spezialklinik für multiples Myelom. Und dann
Wahnsinn.
habe ich mir, ja, dann habe ich mir nur gedacht, so für mich, das kann es doch jetzt nicht sein. Und dann hat sie gesagt, doch, also multiples Myelom hauptsächlich haben die Leute. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, lass uns doch da mal hingehen. Die Klinik gefahren, und habe ich gesagt, vielleicht gibt es ja schon wieder irgendwas, was wir nicht wissen. War dann natürlich auch so, wir haben da einigen Vorträgen teilgenommen, haben einige Prospekte mitgenommen. Natürlich war das Krebsmedikament, was mein Mann bekommen hat, da schon längst zugelassen. Und wir haben dann da auch mit jemandem gesprochen und der sagte uns, ja, also das soll er weiternehmen. Das ist das Beste, was gerade auf dem Markt ist. Und dann haben wir halt echt gedacht, es gibt so viel. Also es war wirklich, also wir hatten gar nicht vor, hier da stehen zu bleiben in diesem kleinen Stadt, Rundreise. Aber will halt manchmal der liebe Gott so. Ne? Und auf jeden Fall, wir sind weitergefahren, 2018. Mein Mann muss, ich muss dazu sagen, mein Mann muss alle 4 Wochen zum Onkologen und dann wird ihm Blut abgenommen und dann wird geschaut, ob alles in Ordnung ist. Was natürlich alle 4 Wochen, das ist wie so, mittlerweile haben wir uns daran gewöhnt, aber am Anfang war das halt schon, du sitzt auf dem Pulverfass. Jetzt war mein Mann am Dienstag war er wieder und natürlich rufe ich ihn dann sofort an und was hat der Arzt gesagt? Ist alles in Ordnung? Ja, alles in Ordnung. Und das alles alle 4 Wochen. Ja? Nur 2018 war es dann im Januar so, dass er beim Arzt war und dann gingen die Werte alle wieder nach unten. Und dann hat er gesagt, ja, wir müssen das beobachten. Februar noch schlechter, März noch schlechter. Das haben wir gemacht bis Juni. Und dann hat er gesagt, also er soll sich dafür bereit machen, aber er müsste im August wieder Hochdosis, Chemo, das Stammzellentherapie, weil das Medikament nicht mehr wirkt.
Nach wie vielen Jahren war das jetzt? Aber das hat schon lange gewirkt. Das sind 8 Jahre. Also,
wenn ich das ja, 2011 haben wir damit begonnen, bis 2018.
Eben, okay.
Dann das ist
eine stramme Leistung.
Ja.
Da kann man von nur träumen. Aber man muss immer das Positive sehen. Ich meine, wenn ich das nicht so sehen würde, dann wäre ich auch schon unter der Erde. Weil das ist alles total tragisch. Und das ist, ich weiß, was dein Mann durchgemacht hat, oder das weiß ich nicht, aber ich habe schon öfter sowas gehört, das ist alles hardcore, gell? Also das sehen die Leute natürlich auch nicht. Und das kann keiner nachempfinden, der es sich selber gemacht hat. Aber das ist Wahnsinn. Wahnsinn.
Aber, wie soll ich sagen?
Wahnsinn, auch wenn man so lange überlebt.
Ja.
Alle 4 Wochen eine Blutuntersuchung. Ja, es ist immer russisch. Wir leben, ich bin ja Palliativpatientin, das ist halt russisches Roulette, was wir leben, was natürlich die Gesunden und Normalsterblichen nicht nachvollziehen können. Das ist ganz klar, gell?
Richtig.
Da will man natürlich immer gesehen werden. Wir stehen alleine da. Deswegen
ja. Und es ist auch
ja schon die Selbsthilfegruppe gut.
Ja, richtig. Also, und es ist auch wirklich so, mein Mann ist ein Typ, also wenn Sie den jetzt heute fragen, wenn du den fragst, wie geht's dir? Ja, dann sagt er, gut, auch nicht anders wie dir. Also, wie soll ich sagen, ich bin da immer betroffener, ich muss ihn auch immer erinnern. Du, jetzt sind die 4 Wochen wieder um, kannst du bitte den Termin ausmachen? Ach so, ja. Ich meine, viele gehen mit der Krankheit mit 44 dann in Rente. Er ist immer noch in der Arbeit und hat eine große Firma, wo ich mir auch denke,
Wahnsinn.
Toll. Auf der anderen Seite, was verschwenden wir für Lebenszeit? Weil ich würde die Zeit lieber mit ihm verbringen, als wie, dass wir jetzt getrennt sind und jeder in der Arbeit, weil wir ja nicht wissen, wie viel Zeit haben wir noch. Ne?
Ja, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber das ist auch so mein Thema. Kann man aber auch sagen, dass er seine Arbeit liebt oder macht das aus Existenzangst? Ich glaube, dass er sie auch liebt, weil
ja, beides.
Die Möglichkeit zu haben, zu überleben mit so einem Job, dann kann man da nur mit Herzblut dabei sein. Also manche müssen raus aus dem Arbeitssystem und sagen, das war's nicht. Oder ich konzentriere mich auf mich. Aber wahrscheinlich ist es für deinen Mann ja vielleicht auch überlebenswichtig, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Gell? Also ich kann dich total verstehen. Weil klar, ich sage auch, ey, carpe diem, nutze deine Zeit. Jetzt wie alt ist denn dein Mann jetzt? Ende 50? Habe ich das richtig?
Er wird jetzt heuer 57.
Ja, ist doch toll. Also ich dachte, der wäre gestorben, also als alles wieder so anfing und jetzt höre ich eigentlich nur eine super Geschichte. Also den Umständen entsprechend, natürlich kann ich sagen, super toll, aber man muss ja immer sehen, die Perspektive aus. Also für mich ist es auch jeder Tag ein geschenkter Tag. Ja. Und es ist wunderbar, dass dein Mann die 4 Wochen vergisst. Da gratuliere ich ihm zu. Ich habe alle 3 Wochen Staging, 3 Monate Staging und das ist dann, ja.
Ja, nee. Also ich muss aber auch sagen, also ich habe natürlich jetzt auch in der Zeit leider viele Freundinnen von mir bei Brustkrebs begleiten müssen. Und da gibt es natürlich auch so ein paar Patientinnen, wo ich sage, Mensch, lass dich nicht so hängen, positiv denken. Und das wollte ich eigentlich auch damit erzählen. Also ich denke mir, dieses ganze Positive, was er so hat, dass er so positiv damit umgeht, dass er auch am Anfang gesagt hat, Mensch, ich muss da jetzt durch, ich mache das jetzt mit und ich werde wieder gesund. Ich weiß nicht, ob ich so reagiert hätte. Ich weiß es nicht.
Nee, natürlich nicht. Und da muss ich auch unterbrechen, weil ich hatte auch mit einem Onkologen ein Gespräch und habe auch eine Mentalcoach-Ausbildung gemacht, mich sehr viel mit dem Thema beschäftigt. Positiv denken ist erstmal ein falscher Weg, weil das ist Krampf. Dein Mann ist, glaube ich, vom Inneren, man sagt intrinsisch, halt so positiv, der ist vom Typ her so, aber Menschen, die nicht so sind, kann man das nicht aufsetzen. Was ich jedem nur empfehlen kann, zum Beispiel, wenn man mit der Krankheit betroffen ist, hat mir auch mal jemand gesagt, es hat mir sehr viel geholfen, mit einem Dankbarkeitstagebuch anfangen. Ich bedanke mich jeden Morgen, manchmal vergesse ich es, dass ich noch lebe. Das kann auch jeder Gesunde machen. Also es sind so die kleinen Dinge im Leben, die es wertschätzen. Bei positiv denken ist oft dieses, oh, ich muss jetzt positiv denken und bla bla bla. Das ist aber aufgesetzt und das muss so von innen kommen und einfach die guten Dinge sehen, auch wenn es einem schlecht geht. Das habe ich auch gemacht. Ja. Oder mache ich. Und mehr kann ich auch nicht machen. Weil, ja, wie du vorhin selbst sagtest, ja, der eine glaubt an Gott, der andere an das Universum. Ja. Da passieren Dinge, die muss man nur sehen.
Genau.
Und weiß ja. Man schon, wovon ich rede.
Ja, absolut. Ne? Es war dann so im Juli 2018, dass eben der Arzt gesagt hat, er soll sich darauf vorbereiten, aber er wird jetzt eben mit dem Professor nochmal Rücksprache halten, was man denn noch machen könnte davor zur Vorbereitung. Und dann hat ihn angerufen und gesagt, also es gibt jetzt eine Antikörpertherapie, die soll er einfach mal vorher machen, um das Ganze zu stabilisieren. Mhm. Und diese Antikörpertherapie hat er dann begonnen. Es war dann am Anfang so 3 Wochen fast täglich eine Infusion. Und nach diesen 3 Wochen, beziehungsweise die erste Woche täglich, die zweite Woche nur 3-mal und die dritte Woche dann nur 2-mal. Und das hat dann, ich weiß nicht, mein Mann ist anscheinend ein Wunder der Natur, das hat dann so gut gewirkt bei ihm, dass die alles abgeblasen haben und gesagt haben, also weder Hochdosis im August noch Stammzellen braucht er nicht. Das ist bis heute so. Er kriegt jetzt alle 4 Wochen mittlerweile ist es eine Spritze und keine Infusion, diese Spritze alle 4 Wochen und es hält wieder. Und wir denken halt jetzt einfach, gut, seit Corona gibt es dieses Symposium nicht mehr. Klar, wir können nicht alle in einen Hörsaal gehen. Also es sind ja dann todkranke Menschen, die da drin sitzen, ja. Mhm. Und dann mit Corona, da hilft ja dann nicht mal eine Maske, um sich da irgendwie anzustecken. Jetzt haben sie es halt komplett abgesagt. Und jetzt kriegt man halt nur immer diese Neuigkeiten per E-Mail zugeschickt, was es halt Neues gibt. Und wir sind halt erstaunt, wie wir angefangen haben 2011 mit dem Symposium. Und die Forschung geht schon weiter. Gerade in seinem Fall, weil in 2011 hat es diese Antikörperspritze noch nicht gegeben, die jetzt so gut wirkt. Ne?
Ja.
Es ist, also, was ich auch damit sagen will, ist, man darf einfach, wenn man die Diagnose kriegt, gut, ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, wenn ich jetzt heute erfahre, ich habe den und den Krebs, aber dieses, ich schaffe das und positiv denken ist falsch, ja, aber einfach so rangehen an die Sache, ich werde es überleben.
Ja, wenn ich auch was zu sagen habe. Also Entschuldigung, dass ich auch so viel dazwischen quatsche, aber es ist so mein Erfahrungswert, den ich jetzt habe. Ich bin ja auch schon im 6. Jahr mit der Krankheit und ich finde das toll, die Geschichte. Dein Mann soll als Motivationstrainer arbeiten. Ja. Vielleicht will er ja noch was erzählen, vielleicht wäre das ja auch ganz schön. Vielleicht traut er sich ja.
Ja, klar.
Erstmal, dass ihr auch was, habt ihr die Selbsthilfegruppe gegründet?
Nein, die hat eine ältere Frau gegründet, der ihr Mann eben an dieser Krankheit erkrankt ist und mittlerweile schon verstorben ist, weil die Dame ist selber schon über 80. Und die hat vor 20 Jahren dann angefangen, diese Selbsthilfegruppe zu gründen, weil sie gesagt hat, ich weiß nicht, ob sie es auch selber braucht, dass sie da mit dem Thema weitermacht, aber sie kennt sich natürlich auch schon so gut aus, hat die Kontakte zu den Ärzten und es gab es ja alles nicht. Ne? Gerade bei dieser Krankheit gab es ja nicht, weil ja. 3.000 im Jahr, da denkt man, naja, und das Schlimme ist, uns wurde dann auch gesagt, ja, haben sie in der Nähe von einem Kernkraftwerk gewohnt oder hauptsächlich bekommen das auch diesen Krebs, die schwarze Bevölkerung und nicht wir, ne, so nach dem Motto, was alles, Mensch, hört es auch mit eurer Statistik, sie sehen,
ja, was, genau.
Ich weiß, wir haben jetzt nicht neben einem Kernkraftwerk hier gewohnt. Klar überlegt man dann, was war damals mit Tschernobyl,
ja. Ja, aber da kann man auch viel zu erzählen. Erstmal finde ich es toll, dass Selbsthilfegruppen, weil das ist ja eigentlich, da kann man, das zeigt mir wieder, da kann man viel bewegen. Wieso macht ihr euer Symposium denn nicht hybrid? Also so teilweise die Gesunden oder die Angehörigen live vor Ort und die anderen vom PC. Das wäre ja auch eine Möglichkeit, weil ich weiß auch, ich kann das ja auch nicht mehr abfummen. Alles vom PC, man braucht ja auch wieder dieses Lebendige. Oder dass man kann ja auch Live-Fragen stellen, also vom PC aus. Vielleicht wäre das mal eine Möglichkeit, dass, wenn es jetzt gerade wegen Corona oder wegen den Nachwirkungen oder wegen den Ängsten, die dadurch hochgekommen sind. Wobei natürlich mit Stammzellentherapie ist super gefährlich. Da ist man ja wirklich, das lebt man sehr gefährlich mit jedem Virus, kleinsten Virus. Aber das müssen wir auch unbedingt verlinken. Das ist ja auf jeden Fall toll, dass es das gibt und dass es wo anfing. Das ist ja auch so mein Wunsch. Man muss ja nicht schimpfen, sondern einfach, das ist ja in Amerika zum Beispiel eine andere Kultur, weil die es nicht so gut haben wie wir. Die müssen 50.000 Euro selber zahlen. Da sage ich ja auch mal, wir haben ein gutes Sozialsystem. Ja. Es könnte zwar ein bisschen besser laufen, wie gesagt, aber im Grunde genommen geht es uns ja gut. Aber dieses Eigenengagement, denke ich, das ist total wichtig und total vorbildlich und finde ich super gut und auch wie dein Mann das macht. Und du siehst das genauso wie ich inzwischen durch deine langjährige Erfahrung. Ich meine, seit 2009 bist du damit konfrontiert. Und da sieht man doch einfach, es tut sich was. Wir können viel bewegen im Kleinen. Ja. Und was man selber bei sich bewegen kann, das zeigt es mich auch wieder. Du sagst eigentlich dasselbe, was ich auch empfinde. SCH auf die Statistiken, sondern geh von dir aus. Und wie du es auch vorhin gesagt hast, glaub an dich. Ja. Akzeptiere die Krankheit und setz dich, würde ich jetzt persönlich noch sagen, als Frau, vielleicht sieht es ein Mann anders, vielleicht hat es dein Mann aber auch gemacht, Männer reden ja nicht über Gefühle, setz dich auch mit dem Tod auseinander, der gehört zum Leben genauso dazu, es ist so.
Absolut, ja, gebe ich dir voll recht. Ist leider so, ja, der Tod gehört zum Leben, nur denkst du dir halt dann auch, also mit 44, ich weiß nicht, wir haben nicht sofort an den Tod gedacht, weil wir beide ja noch so jung waren, ja.
Ist auch gut so.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, auch wie wir es dann den Kindern gesagt haben, auch die Kinder sind unterschiedlich, ne? Mein kleiner Sohn, der hat mit Gott und der Welt drüber geredet und bei meinem großen Sohn, der hat sich im Zimmer verschanzt und da haben die Freunde an der Haustür geklingelt und wollten natürlich mit ihm reden und er wollte es nicht. Ne?
Ja.
Und ich weiß noch, und was ich damit auch sagen will, weil ich habe einen Podcast von dir gehört, wo es um Brustkrebs ging und da hatte die Betroffene gesagt, dass sich so viele Freunde auch verabschieden. Und das kann ich nur bestätigen.
Ja.
Ich weiß nicht, wie ich die Strecke, muss ich ganz ehrlich sagen, immer vom Krankenhaus nach Hause, das waren so 35 Kilometer, die ich zu fahren hatte. Und ich weiß nicht, wie ich die Strecke heute hinter mich gebracht habe. Also wenn ich so drüber nachdenke, wie bin ich auch? Ich weiß es nicht. Und manchmal erwische ich mich dann auch beim Autofahren, wo ich dann denke, Mensch, wenn einer vor mir langsam fährt oder irgendwelche komischen Sachen macht, dann denke ich mir immer, ja, was weiß ich, was der gerade erfahren hat, jetzt reg dich nicht drüber auf, über so Kleinigkeiten, ne? Weil ich möchte auch nicht hinter mir hergefahren sein, wie ich immer diese Strecke zurücklegen musste, weil ich war stark im Krankenhaus, ja, aber sobald ich die Tür verlassen habe und bin ins Auto gestiegen, habe ich geheult.
Ja.
Und Ich bin im Auto gesessen, habe natürlich dann angefangen zu telefonieren, meine Freundinnen, und dann fing es wirklich so an, ich rief heulend an und dann hat mich meine Freundin gleich unterbrochen. Ja, du, ich habe auch Probleme, meine Waschmaschine ist kaputt.
Ja, Wahnsinn. Ja, ich kenne das. Die Leute haben unheimlich das Bedürfnis, aus ihrer Angst heraus oder ihrer Unsicherheit oder ihrem mangelnde Empathie oder Mitgefühl, nenne ich das aber auch, weil das ist dann keine Freundin mehr für mich, weißt du.
Also für mich auch nicht. Also das.
Nee, das ist so viel Oberflächlichkeit, wer nicht mal minimals in so einer Notsituation darauf eingehen kann. Ja. Also den kann man gleich abschreiben. Aber leider sind das 99%.
Richtig. Ja, es ist so. Also wir haben.
99,9%. Je länger man die Krankheit hat, das ist jetzt interessant, ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, umso kleiner. Ach, naja, ich fange mal wieder bei Null an, sag ich mal.
Ja, also, genau. Also wir haben sehr, also wir haben. Ich sagte früher einen großen Freundeskreis, wir haben jetzt einen Mini-Freundeskreis. Also der beste Freund von meinem Mann, den, wenn ich heute oder damals auch Tag und Nacht angerufen habe, der war sofort da, obwohl der in Österreich lebt. Ne?
Wow.
Ja, also da lasse ich mal also gar nichts drüber kommen. Es gibt schon Freunde, die einem wirklich helfen, aber der Großteil sind, ich will sagen, die sind froh, dass es, also ich möchte jetzt fast denen unterstellen, die sind froh, dass es uns getroffen hat und nicht sie.
Ja, Krebs haben immer die anderen.
Ja, ich meine, ich habe früher, muss ich ehrlich gesagt, Krebs war so weit weg, wo ich mir gedacht habe, meine Oma hatte Brustkrebs, wie ich ein kleines Kind war, ja. Die ist dann gestorben, wie ich 11 war, aber da war das Thema Krebs, ja gut.
Alte Leute.
Alte Leute, ja. was soll ich mich damit beschäftigen? Und auf einmal macht es bumm und es ist wirklich in deiner Familie.
Ja, also wir haben auch festgestellt, du kannst eigentlich nur noch Kontakt mit Menschen haben oder Menschen verstehen dich nur noch, die selber ein Schicksal in ihrer Familie haben und natürlich auch feinfühliger sind, ist ganz klar. Ne? Also ich meine, ich kann dazu auch gar nichts mehr sagen. Ich gehe auch so meinen Weg und da erlebt man schon viel, was wahre Freundschaft und nicht wahre Freundschaft ist. Und man erlebt auch viel, wie unsere Gesellschaft funktioniert, sagen wir mal so.
Ja, und ich habe auch in der Familie wirklich nahestehende Verwandte, die wo gesagt haben, also auch heute noch, ja, also seine Zeit war halt einfach nicht abgelaufen, selbst wenn er keine Hochdosis oder Chemo gemacht hat, er hätte es überlebt. Dann sage ich, was
ist das? Ja, die sind immer alle sehr schlau. Ja, die sind alle so in ihrer Angst.
Und diese Schulmedizin, die er sich da über sich, sage ich, ja, also ein Heilpraktiker, dann wäre, Entschuldigung, das kann man unterstützend machen. Ja?
Genau.
Unterstützend machen in der Zeit, aber doch nicht hauptsächlich. Also mit tausendprozentiger Sicherheit würde er heute nicht mehr leben, wenn er das
ja.
nicht
hätte. Also wichtig, also die klugen Sprüche braucht man wirklich nicht. Und das ist auch wenig einfühlsam, weil ich weiß, ich kenne so viele Geschichten auch und da müssen wir echt durch. Wir müssen unsere Lehre in diesem Leben ist auch, wie die Menschheit funktioniert und du erschrickst nur noch.
Ja, absolut.
Also wir haben das Schicksal gehabt oder haben es und viele entkommen dem und denen geht es gut, aber die wissen gar nicht, wie gut es denen geht, weil deren Problem ist, dass die Waschmaschine kaputt ist. Und das ist, das kenne ich auch und das habe ich mir dann irgendwann auch nicht mehr angetan, weil du nur noch im falschen Film läufst. Die meisten Leute haben das Bedürfnis, um abzulenken, wirklich über ihre Wohlstandsprobleme zu reden, als ein minimals auf dich einzugehen.
Genau, genauso wie, ich habe ja schon gesagt, meine Kinder haben damals sehr professionell Fußball gespielt und natürlich haben wir damals auch nicht gesagt, hört zu, euer Papa hat Krebs und euer Leben ist jetzt auch vorbei. Natürlich haben die weitergemacht, was jetzt ihre sportliche oder schulischen Interessen waren wie vorher. Ich war damals froh, mir hat sehr, sehr, sehr viel mein Bruder geholfen. Der hat mir natürlich dann sehr viel abgenommen, hat die Kinder vom Training abgeholt. Es waren natürlich dann auch Weihnachtsfeiern, wo er dann gesagt hat, wo ich gesagt habe, du, ich habe keinen Kopf für so einen Schmarrn. Ich kann da jetzt nicht hingehen. Ja? Und dann ist er für mich hingegangen. Natürlich war sein Auto sehr oft bei uns vor der Tür. Und was hieß es dann von den Nachbarn? Also ihr Mann liegt im Krankenhaus und sie hat schon gleich einen neuen.
Ne? Also, so schön. Die Gerüchte können wir uns nicht auftreten. Ich meine, Gerüchte gibt es eine Menge, aber das ist ja krass. Also es ist ja auch Gott.
Ja,
Mann, wann ändert sich die Welt mal?
Ja, die werden sich nicht ändern. Wie gesagt, jeder ist froh, wenn irgendwas ist, dass der andere betroffen ist, nur ich nicht. Und
Ja, das ist ein Grund, da müssen wir ja auch noch drüber stehen. Das muss man auch psychologisch sehen. Ne? Also es wird ja nicht mit einem geredet, es wird über einem geredet. Also ich war jetzt auch sehr erstaunt. Ich war ja auf dem Jakobsweg ein paar Tage und ich habe mit einigen Menschen keinen Kontakt mehr und dann wussten die davon. Geht das denn rum? Von wem? Ich habe niemanden davon erzählt. Ich meine, ich vermute schon meine Leute, aber es ist unglaublich. Also es ist, und mit schlechten Neuigkeiten ist ja sowieso die tun sich am schnellsten sowieso verbreiten.
Ja. Ja. Drum wissen also die wenigsten jetzt in seinem Job, er hat dann nochmal den Job gewechselt, weil er natürlich auch immer mehr Karriere und was weiß ich und hat den Job gewechselt und hat aber, also er sagt nicht mehr, dass er krank ist.
Ne? Ja, ich weiß. Ich meine, gut, ich arbeite nicht mehr. Ich habe es gemacht, aber ich habe es auch schon öfter erwähnt. Also wenn ich Leute kennenlerne oder so, sage ich oft nichts mehr, weil ich mache Aufklärungsarbeit wie blöd. Man muss meinen Namen googeln, dann weiß man alles. Ich mache es auch gerne und ich stehe dazu. Aber wenn ich so Leute auf der Straße treffe, in Anführungsstrichen, eine Situation neu, wenn du das denen sagst, die sind alle vom Kopf geschlagen, die können damit nicht umgehen, da schadest du dir leider immer noch selbst. Ich dachte ja auch am Anfang meiner Diagnose, es ist besser, darüber zu reden. Ich will ja auch aufklären, aber die Gesellschaft ist noch nicht so weit. Also keine Ahnung. Ich mache es zwar öffentlich, aber so einen kleinen Kreis oder wenn ich hier jemanden treffe oder
lerne,
da habe ich so schlechte Erfahrungen gemacht. Absolut. Und wenn man dann noch arbeitet, ist es eh ein Wunder, dass sein Mann dann noch einen Job hat, weil im Lebenslauf ist es ja gut, der hat nicht so lange Auszeiten gehabt, aber...
Er hat gar keine Auszeiten gehabt.
Ja, das ist natürlich, dann kann man das vertuschen. Ist leider so, ich kann es voll nachvollziehen, aber würde mir auch wieder was anderes wünschen. Ich meine, ich mache jetzt auch schon lange Aufklärungsarbeit. Und trotzdem hat sich gefühlt noch nichts geändert.
Nee, also ich glaube, wenn das die wenigen, dann ist der ja krank oder was weiß ich. Und nee, den stellen wir nicht mehr ein. Ich meine, die Gefahr ist bei jedem. Also ja,
jeder kann von heute auf morgen kann ja ein Schicksal passieren, aber solange es ich will ja auch nicht, dass die Leute negativ denken oder und das könnte ich jetzt, sowas gibt es ja auch. Darum geht es nicht. Es geht ja um den Umgang damit und dass wir lernen. Und das ist, weißt du, das ist ja so eine Inklusion. Ich meine, es gab schon immer Behinderte. Wie geht es den Leuten oder Menschen, die mit einer schweren Krankheit leben oder Kinder, die schwer krank sind, Kinder, die mit einer schweren Krankheit leben, die denen auch, die auch sichtbar ist, gell? Und sieht man das nicht anders. Das ist Fluch und Segen zugleich. Und das ist, es geht eigentlich um Inklusion in der Gesellschaft. Es geht gar nicht nur um uns, es geht um alles. Was nicht dem Standard entspricht, ist halt befremdlich und damit kann der Mensch nicht umgehen. Und das ist das Problem in unserer Gesellschaft. Und da will ich mich nicht ausschließen, weil wir leben einfach nicht in einer Gesellschaft, wo man offen umgeht. Man tut immer so. Es tun wenige und Engagierte oder die, die sich für so einen Beruf entschieden haben, aber die Normalbevölkerung, da geht es nur haben und sein.
Genau.
Realistisch, sehr materialistisch.
Ja, du sagst es.
Ja, und die Erfahrung machen wir. Aber deswegen haben wir unsere Selbsthilfegruppen, ne? Wobei ich ja gar keine mehr habe. Also meine ist online, aber für mich ist zum Beispiel Selbsthilfegruppe, für mich ist mein Umgang mit der Krankheit ist ja, vielleicht kannst du ja fast sagen, ähnlich wie bei deinem Mann. Also gut, der macht Karriere und der macht seinen Job, aber mein Umgang mit der Krankheit ist halt aufzuklären, ne? Das ist so, das gibt, ich kann da nicht, ich will da gar nicht drüber reden, weil das ist meist negativ. Und dann, wenn ich einen schlechten Verlauf habe, habe ich einen schlechten Verlauf. Ja, damit muss ich mich abfinden. Das heißt nicht, dass ich das unterdrücke, aber wie ich dir noch gesagt habe, bewusst wahrnehmen, annehmen, Akzeptanz und das Beste daraus machen, versuchen. Ne?
Ja, also wie gesagt, diese Aufklärungsarbeit, ich meine, das kann man jetzt nicht sagen, das Witzige, aber ich habe vor einem Jahr bei einer Firma gearbeitet und da hatten wir ein Meeting und dann saßen wir in dem Meeting und dann sagt eine sehr junge Kollegin, dass ihr es heute nicht so gut geht, ihre Mama hätte eine ganz schlimme Diagnose bekommen, aber sie will jetzt nicht drüber sprechen. Und dann habe ich nach dem Meeting habe ich sie dann angesprochen, habe ich gesagt, du, was hat denn deine Mama? Und dann hat sie zu mir gesagt, wir haben gestern die Diagnose bekommen, multiples Myelom. Und dann habe ich zu ihr gesagt, das kann ja wohl nicht sein. Also wenn du mit jemandem sprechen willst, der da sich wirklich gut auskennt, du kannst gerne zu uns nach Hause kommen. Wir hätten auch einen sehr, sehr guten Professor, an den sie sich wenden könnte mit ihrer Mama. Und das war dann auch so, sie kam eines Abends zu uns nach Hause vor einem Jahr und dann haben wir unsere ganzen Ordner wieder auf dem Tisch. Und wenn du das dann so Revue passieren lässt, das hat man ja schon wieder alles so aus dem Kopf, ne?
Ja.
Was du machst, was du machen musst, wie es damals war und das dann ganz nochmal aufrollst. Und ich glaube, die saß 3 Stunden, da hat sich etliches kopiert, Notizen gemacht, ist dann mit ihrer Mama auch zu diesem Professor gegangen. Im März letztes Jahr war dann ihr Beginn quasi dieser Krankheit. Und dann denke ich mir auch manchmal, was für Zufälle gibt es im Leben. Ne? Die war uns so dankbar. Und gerade, dass sie mit jemandem gesprochen hat, wie mit meinem Mann, und saß ihm gegenüber und hat gesehen, der hat das 2009 bekommen und sitzt aber immer noch da.
Ja, darum geht's. Super. Also es gibt keine Zufälle. Also das ist ja Wahnsinn.
Ja.
Erlebt die Mutter noch?
Ja.
Super. Ja, ja, das ist genau die Unterstützung, die man braucht. Ne? Dafür gibt es ja auch Onkologen, die es noch nicht so gibt, aber einfach gleich am Anfang der Diagnose Menschen treffen, die sich da auskennen und die dich wirklich unterstützen, auch aus ihrer eigenen Erfahrung raus. Das ist das, was Betroffene natürlich benötigen. Das ist ja das. Ja. Ich meine, ich kriege auch viele Zuschriften mit meinem, du hilfst ja jetzt auch wieder vielen, mit meinem Podcast, weil Leute, du bist, ich kenne das selber, da sitzt du im Krankenhaus, hast es noch gar nicht verarbeitet, weißt gar nicht, wo du, was da los ist. Das ist ja alles traumatisierend. Und dann googelst du und findest einen Podcast oder so viele Menschen erzählen von sich auf Instagram etc. Ja. Und gerade die jungen Menschen, weil sie werden auch alle immer jünger, dann das ist ja genau das, was wir brauchen. Also eigentlich Hilfe zur Selbsthilfe, kann man sagen. Und es ist wunderbar, wenn es solche Zufälle gibt. Vielleicht gibt es ja noch ein paar mehr in Zukunft.
Absolut. Und ich möchte auch was sagen. Also ich meine, dieses Googlen im Internet, fragt Dr. Google. Klar, wir haben es, ich habe es auch getan, er nicht. Man kann vielleicht zur Therapie was googeln, aber glaubt es bitte nicht diesen Statistiken mit diese Erwartung und dieses Erwarten. Es ist auch wirklich, jeder Körper ist anders, jeder Verlauf ist anders. Der eine steckt so weg, der andere steckt so weg. Man kann das nicht in Google schreiben. Es geht
nicht. Nee, auch nicht in Statistiken. Nee. Wenn man weiß, wie Statistiken funktioniert, dann kann man eh drüber lachen.
Ja.
So, ganz sicher. Das ist ja, ich sage immer, Körper, Geist, Seele ist mein Weg. Es gehört alles zusammen. Und ja, finde ich auch. Kann ich nur unterschreiben. Wir googeln alle, das ist einfach schon normal, aber bitte nicht drauf fixieren, weil ich kenne das, ich hatte das genauso am Anfang. Also ich habe auch den Fehler gemacht.
Ja.
Man kann auch vieles googeln und vieles erfahren, was wieder gut ist. Aber auf der anderen Seite hat mir auch Google in vielen geholfen. Aber das Negative gleich mal weg damit. Gar nicht, alles ignorieren, alle Statistiken ignorieren, sich sehen, was kann ich für mich tun, und dann geht's los.
Was ich natürlich auch liebend gerne machen würde, ich würde den Ärzten mal ein Coaching verpassen. Wie sage ich den Betroffenen, auch wenn es vielleicht tagtäglich bei Ihnen schon ist, wie sage ich es Ihnen, dass die Menschen Krebs haben? Also einfach mal ein bisschen einfühlsamer sein.
Das ja.
kann nicht sein, dass ich es am Flur gesagt bekomme, oder da muss es doch ein Gespräch, und klar ändert es nichts an der Situation, wenn man mir jetzt ins Gesicht sagt, ich habe Krebs, oder wenn man mir einen Kaffee dazu anbietet, ich habe Krebs. Natürlich, aber trotzdem, also unvorstellbar.
Ja, das ist ja auch wieder unser System. Ich meine, wenn man einen 1-0er-Durchschnitt braucht, um Medizinstudium zu studieren, wo ich schon von vielen gehört habe, das ist ein Auswendiglernen studieren. Und dann kommt noch, das ist das, was ich von Leuten gehört habe, auch von Ärzten. Und dann kommst du bist ambitioniert vielleicht, dann kommst du aber in eine Klinik, wo es ja drunter und drüber geht, Personalmangel, Stress. Ich sage ja, das Gesundheitssystem zahlt falsch. Du zahlst für Gespräche, kriegt ja keiner Geld und die Zeit ist nicht da. Und dann ist der Arzt nicht mal so geschult, weil es gibt ja jetzt Kommunikationsseminare schon seit vielen Jahren, auch an der Uni. Er ist ja nicht mal geschult, dass es dir nicht vorlebt. Und dann funktioniert es schon mal gar nicht. Und ja. Das ist das ganze Tohuwabohu, was wir haben. Also das habe ich inzwischen im Laufe meiner Erfahrung und Gespräche mit vielen Menschen und auch mit dem Dirk Hofmeister, dem Psycho-Onkologen, kannst du ja mal anhören, das Gespräch, ausgefallen. Ja. Ich meine, ich kann dich nur unterstützen, was du sagst. Man muss es auch mal in Schutz nehmen, weil er gesagt, es ist einfach stressig und es ist, eigentlich sind die Krankenkassen in meinen Augen schuld. Ja. Also ganz ehrlich. Ja. Weil wenn du das nicht bezahlt kriegst, dann kann es auch nicht besser funktionieren. Und natürlich müssen die geschult werden.
Ja, ja, früher hast du jeden Mist verschrieben bekommen und heute musst du drum kämpfen. Ne? Also ich meine,
ja, es kommt immer drauf an, jeden Mist kriegst du immer noch ganz schnell. Also das kriegst du als erstes, jeden Mist.
Ja.
Ach, da könnte ich ja, das ist ja mein Lieblingsthema. Ich mache das ja eher alles ganzheitlich, aber wenn ich mich darüber aufrege, dann helfe ich mir auch nicht. Und ich sage, ich hoffe mal, mit der Zeit ändert sich das Vorbild. Ja. Es gibt ja auch viele engagierte Menschen, aber ich kann es unterschreiben. Entschuldigung, dass ich da immer so besserwisserisch rüberkomme. Aber das triggert mich natürlich auch, weil das ist, wie gesagt, sind meine Erfahrungswerte. Vor 6 Jahren hätte ich auch noch nicht so gesprochen, hatte ich auch keinen Plan. Aber ich kenne das genauso. Ja. Ich glaube, ich kenne keinen, wenige, müsste ich im Kopf habe ich jetzt auch nicht meine ganzen Interviews, aber das ist die Ausnahme, aber nicht die Regel, dass man das richtig toll, in Anführungszeichen toll oder menschlich die Diagnose rübergebracht bekommt.
Das, gesagt, menschlich
das funktioniert noch nicht. Das funktioniert noch nicht.
Nee, das funktioniert nicht.
Da können wir nur hoffen, dass da mal eine neue Generation von Ärzten heranwächst. Und und wie gesagt, das System. Ja, es ist hart.
Ja, es ist hart. Gebe ich dir recht.
Ich finde das aber richtig toll, dass du auch als Angehörige das alles erzählst, weil das ist auch so eine wichtige Perspektive. Weil ich sage, ihr seid ja auch sehr betroffen. Hast du irgendwas auch für dich getan?
Also wir haben natürlich damals angeboten bekommen zu diesen onkologischen Psychologie.
Onkologen, ja.
Ja, zu gehen und sowas haben wir aber beide nicht in Anspruch genommen, weil wir aus einem anderen Thema die Erfahrung gemacht haben, dass die einem eh nicht zuhören. Ich meine, nach 30 Minuten sagt er, egal was ich ihm jetzt erzähle, auf Wiedersehen, das war's. Und ja, mein Mann ist auch nicht in Reha gegangen, weil er gesagt hat, nee, ich will nicht weg von der Familie, ich gehe nicht in Reha, brauche ich nicht. Also das hat er auch nicht gemacht.
Vielleicht ja.
Einfach nicht die Typen für sowas. Also,
ja. Man ist geprägt. Ja, Reha würde ich auch nicht. Also,
ja.
Bin ich nie gegangen. Also ganz ehrlich, was ich da für Geschichten höre, brauche ich auch nicht. Die
ja.
Reha. Da bleibe ich auch lieber bei meiner Familie. Das ist mehr Reha als irgendwo in die Reha gehen.
Ihr seid so eine Reha. Ich meine, ich bin auch nie in Mutter und Kind gegangen. Da habe ich ja auch die tollsten Sachen gehört und die lassen sich das. Und dann habe ich gesagt, nee, bitte. Also wir sind nicht die Typen für sowas. Wir sind offen für sowas und dann wirkt es auch nicht. Ich meine, manche andere müssen vielleicht Psychologen in Anspruch nehmen, aber nee.
Ja, Psychologen ist, würde ich jetzt empfehlen, aber da musst du den richtigen treffen. Das ist wie mit einem normalen Psychologen. Und das auf die Schnelle, da musst du sehr viel Glück haben. Ich habe ja auch keine guten Erfahrungen gemacht mit einem Psychoonkologen oder mit einer Psychoonkologin und habe es dann auch. Ich therapiere mich auch eher selbst, so blöd das klingt. Aber
ja.
Kann man so sehen. Obwohl ich offen dem gegenüber bin, aber wenn ich an jemanden falsch gerate, da kann ich mir selber besser helfen oder mein Partner. Die Familie hilft einem eigentlich am meisten, finde ich. Also ich bin schon so dankbar, dass ich eine Familie habe. Was will ich denn mehr? Manche sind allein oder alleinerziehend. Also wenn man schon eine Familie hat, ist man schon gesegnet, sage ich mal. Richtig. Die Ansprüche werden echt geringer.
Ja, ich muss da ganz ehrlich sagen, also wir vier als Familie, natürlich sind wir jetzt gewachsen jetzt muss ich sagen, jeder hat eine Partnerin und ein Kind, wir sieben und ansonsten gibt es niemanden. Also möchte ich wirklich sagen. Also
ja, also da sind wir konform. So würde ich das auch sehen. So ist es leider.
Ja, so ist es leider. Also über uns sieben ist es auch toll. Ich meine, vielleicht liegt es auch an der Krankheit. Wir sind lange, lange, lange immer mit unseren Kindern noch in Urlaub gefahren. Also viele haben dann schon gesagt, was, du fährst mit 24 noch mit deinen Eltern in Urlaub? Ne? Mhm. Natürlich dann auch aus dem Grund vielleicht, weil die Eltern den Urlaub bezahlen, weiß ich nicht. Aber vielleicht ist es halt auch anders, dadurch, dass sie halt wissen, der Papa ist krank, dann fahren wir halt noch. Und wir machen jetzt natürlich immer noch so Kurzurlaube, so 4 Tage übers Wochenende. Da fahren wir dann mittlerweile alle 7. Wir waren jetzt erst zum 30. Geburtstag meines kleinen Sohnes, alle 7 quasi in den Bergen. Das machen wir nach wie vor. Und über diese 7 Personen, klar, die Kleine ist jetzt erst 2, meine Enkelin ist 2 Jahre. Also ich sage jetzt mal, über uns 6 Erwachsenen lasse ich auch nichts kommen. Also da gibt es auch tolle Gespräche. Die Freundin von meinem großen Sohn macht gerade ihren Doktor in Philosophie.
Sehr schön.
Und mit der habe ich auch ganz, ganz tolle Gespräche und das bringt mir mehr als wie jemand Fremder, ich weiß nicht.
Ich weiß, wovon du sprichst. Also ich kann das schon nachvollziehen. Das ist, muss man selbst erlebt haben. Das kann man nicht in Worten beschreiben, glaube ich, gell? Darum geht es, glaube ich, auch.
Ja, absolut.
Das kann man, und das finde ich aber sehr schön, was du zum Abschluss gesagt hast. Die Familie geht über alles und da kann man auch wirklich dankbar sein, auch die Kinder, wenn man so ein gutes Verhältnis hat. Noch eine Frage, der Älteste, der früher so schüchtern war, oder der eine Sohn, der so schüchtern war, nicht drüber gesprochen hat, ist der offener geworden im Laufe der Zeit oder wie hat er das verarbeitet? Also
man muss sagen, der war nur zu diesem Thema schüchtern.
Ach so, okay.
Der ist überhaupt nicht schüchtern, also im Gegenteil, also ganz krasses Gegenteil. Der ist sogar jetzt als Comedian unterwegs.
Und, so!
Ja, also alles andere als schüchtern, aber bei diesem Thema, weiß ich nicht, da hat er sich halt sehr verschlossen.
Ja, gut, jeder verarbeitet das anders. Das hätte mich nur interessiert, weil meine Tochter auch eher verschlossen ist. Super. Ja. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch.
Sehr, sehr gerne.
Ganz toller Einblick und ich hoffe, ich habe dir nicht zu oft unterbrochen. Das ist manchmal ein bisschen meine Art, aber manche verstehen es ja. Oder viele verstehen es. Also manchmal werde ich kritisiert, aber ich denke, wir sind hier auch im Gespräch und im geschlossenen Raum. Und was soll man da Frage-Antwort immer so steif haben oder von sich geben? Ne? Wir wollen uns auch austauschen. Ich danke dir ganz herzlich. Ja.